Herzlich willkommen zum Podcast des Allgemeinen Hochschulsports. Mein Name ist Sabine und ich bin Mitarbeiterin beim AHS und werde euch heute durch den Podcast führen. In der AHS-Podcast-Serie laden wir in der Regel Expertinnen und Experten der JLU ein, um uns zu den Themen Bewegung, Stressmanagement, Ernährung und Gesundheit auszutauschen. Der heutige Podcast ist etwas anderes. Uns besucht heute nämlich kein Dozent der JLU, sondern ein Student, ein AHS-Übungsleiter und ein Olympioniker. Unser heutiger Gast ist Marc Weber. Er studiert Psychologie und Wirtschaftswissenschaften an der JLU, ist Leistungssportler im Rudern und war kürzlich bei den Olympischen Spielen in Tokio. Außerdem gibt er als Übungsleiter Ruderkurse beim AHS. Herzlich willkommen, Marc.
Hi.
Fangen wir mal ganz von vorne an. Wie bist du überhaupt zum Rudern gekommen und wann hast du damit angefangen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das war so ungefähr vor 10 Jahren. Ich habe vorher Fußball gespielt. Meine Jugend hat sich allerdings aufgelöst und der Trainer, der damals mich im Fußball trainiert hat, er war der Vater von meinem besten Kumpel. Und damit war eigentlich klar, dass ich den Verein auch mehr oder weniger verlassen muss, weil die sich so ein bisschen verkracht hatten. Und über Umwege bin ich dann an die Hasse in Gießen gekommen. Und meine Eltern haben immer gesagt, beide auch ein bisschen korpulenter, ehrlicherweise, ich damals auch, haben immer gesagt, mach einmal die Woche Sport. Und so bin ich an die Hasse gekommen. Hat mir am Anfang ehrlicherweise gar nicht so viel Spaß gemacht, das Rudern. Und nach so einem halben Jahr, wo ich eher bei den Pfadfindern immer war, hatte ich so meine erste kleine Jugendliebe. Ich war ja so 12 Jahre und man erinnert sich bestimmt noch an seine eigene erste Jugendliebe. Und so war das bei mir. Die war im Verein und ab dem Moment war ich 3-mal die Woche da. Regelmäßig bin da mitgerudert. Überraschenderweise ist es nichts geworden. Und war dann aber das zu dem Zeitpunkt dann doch irgendwann ganz schön begeistert vom Rudern. Hat mich ziemlich angefixt und so bin ich quasi zum Rudern gekommen.
Gab es dann einen Punkt, an dem du gemerkt hast, dass Rudern für dich nicht nur ein Hobby ist, sondern dass du in den Leistungssport gehen möchtest, oder war es eher ein schleichender Prozess?
Das ist so ein schleichender Prozess gewesen. Also ich glaube, die wenigsten Leistungssportler und auch Kollegen, die ich habe, sagen, oh, ich wusste mit 13 schon, ich will in den Leistungssport, sondern das ist eher so ein fließender Prozess. Wir waren damals relativ viele bei uns in der Trainingsgruppe, einfach von den Kindern und Junioren. Und hatten einen ziemlich coolen Trainer, der auch heute noch mein Leistungssporttrainer ist. Und wir waren so 20, 25 Leute in Gießen. Und man trainiert schon so mit 14, 15, 5-mal die Woche. Da ist das noch okay für einen als Kind. Man geht halt nach der Schule dahin, macht das alles und freundet sich mit den anderen an. Und irgendwann sagt mal einer, hey, ihr seid ganz gut, wollt ihr nicht 8-mal, 9-mal die Woche trainieren? Und du denkst dir so, oh, sind ja meine Kumpels, macht Spaß, das ganze Wochenende zusammen chillen und ein bisschen Sport machen. Also trainierst du 8-9-mal zusammen und irgendwann wird das wie so eine Familie. Und du hast auf der einen Seite diesen sportlichen Aspekt, den du unfassbar cool findest. Ich bin damals, ich glaube, U17 Vierter auf den deutschen Meisterschaften geworden. Das hat mich auch motiviert, weil keine Medaille, aber trotzdem eben nicht schlecht. Und auf der anderen Seite eben diesen familiären Aspekt zwischen den Sportlern. Und meine beiden besten Kumpels von heute sind beides Ruderer, die mit 14, 15 auch eben in Leistungssport sind, haben dann halt irgendwann aufgehört, weil es nicht gereicht hat. Und man rutscht da einfach so rein. Und ich könnte heute nicht mehr sagen, wann dieser Umbruch war, wo ich mich für Leistungssport entschieden habe, sondern Das läuft einfach so dahin und auf einmal guckt man sich um und trainiert 10, 11-mal die Woche als Junior und mittlerweile 14-mal die Woche und hat keine Ahnung mehr, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Weiß aber nur, dass es mega Spaß macht und hört deswegen auch damit nicht auf.
Das klingt echt zeitintensiv, aber du scheinst es gerne zu machen, das ist ja vollkommen okay. Du hast gerade schon erwähnt, dass du bei den Junioren damals in der WM im Doppelvierer gefahren bist. Bis 2019 bist du im Einer gefahren und seit letztem Jahr 2020 mit Stefan Krüger im Doppelzweier. Welche Disziplin gefällt dir besser?
Das sind alles Disziplinen, die was für sich haben. Also im Skull-Bereich gibt es ja eben den Einer, Zweier, Vierer. Ich bin alles mal davon auf einer WM gefahren. Grundsätzlich ist es so, dass wir uns über ein Ranglistensystem dafür qualifizieren müssen. Also wir fahren eine Rangliste auf dem Ruderergometer aus und. Aber wir fahren eben auch eine Rangliste im Einer auf dem Wasser aus. Und das ist somit die entscheidendste von den ganzen Ranglisten. Und da geht's so, dass der Schnellste darf sich natürlich aussuchen, welche Bootsklasse er fährt. Das ist meistens der Einer. Rang 3 bis 7 bilden dann den Doppelzweier und Doppelvierer. Und Rang 8 wird der Satzmann. Und so lässt sich eigentlich meine gesamte Karriere erklären. Als ich bei den Junioren gestartet bin, war ich Rang 5. Rang 1 wollte einer fahren, 2 und 3 wollten zusammen Doppel-2er fahren. Also bin ich in Doppel-4er gekommen. 2017, 18, 19 im U23-Bereich war ich der schnellste Einerfahrer, bin dreimal deutscher Meister geworden, habe dann immer gesagt, hey, ich will auch in Einer gehen. Und dann 2019 war die Qualifikation für Olympia im Erwachsenenbereich. Da war ich eben noch nicht im Team dabei. Da hat der Einerfahrer sich qualifiziert. Der hat danach gesagt, okay, ich will im Einer bleiben. Das heißt, es waren nur noch 2er und 4er offen. Da sind wir eine Rangliste gefahren. Da bin ich Zweiter geworden. Der Erster geworden ist, wollte unbedingt den Doppelvierer. Das heißt, ich konnte mich dann entscheiden, habe gesagt, ich würde gerne in Doppelzweier und dann sind wir noch eine ganze Hand von Selektionen gefahren, aber so bin ich in Doppelzweier quasi gekommen. Wenn man mich aber fragt, was meine Lieblingsbootsklasse ist, dann würde ich eindeutig der Einer sagen. Weil wenn man gut ist, dann weiß man, es liegt an einem. Man weiß natürlich auch, wenn es schlecht ist, dass man selber dran schuld ist. Aber das ist sowas, so ein bisschen unabhängig von allen anderen zu sein und wirklich zu wissen, ich beeinflusse jetzt den Bootsdurchlauf. Das finde ich ist sowas unfassbar Faszinierendes und das könnte ich noch 10 Jahre lang bestimmt machen.
Dann wünschen wir, dass das auch so bleibt und dass auch der Erfolg so bleibt, dass du das noch 10 Jahre machen kannst. Du hast gerade erwähnt, dass du in Tokio warst. Wie waren denn deine Eindrücke von den Olympischen Spielen? Wie hat sich's angefühlt, dabei zu sein?
Also ich hatte natürlich jetzt noch nicht so viele Vergleiche, dadurch, dass es meine ersten Spiele war. Habe mich dann so ein bisschen an die alten Hasen gehalten, die schon zweimal da waren oder jetzt eben sogar ihr drittes Mal schon. Und ich persönlich fand es schon relativ faszinierend und zum anderen auch ein bisschen traurig, weil Tokio natürlich als größte Stadt der Welt, die Japaner, wir waren vorher im Trainingslager da, super gut im Organisieren. Das wären, glaube ich, wirklich, wirklich faszinierende Spiele geworden. Die ganzen alten Hasen haben ja auch gesagt, dass es rein vom Leben im Dorf erstmal gar nicht so anders war wie bei allen anderen Spielen. Man muss es halt so sehen, man hat am Anfang noch die Wettkämpfe, dadurch mischt man sich jetzt nicht so, weder im deutschen Haus selber als auch zwischen allen Athleten. Das heißt, man ist erstmal noch so ein bisschen in seiner Blase, solange man seine Wettkämpfe hat. Und ich glaube, da war dann auch wirklich der gravierende Unterschied zu den anderen Olympischen Spielen. Normalerweise sind wir Ruderer nach ungefähr 7 Tagen durch und haben dann noch, ich glaube, 9 Tage oder sowas, wo wir uns alle anderen Wettkämpfe angucken können. Wir können in die Stadt gehen, wir können feiern gehen und das alles im Olympischen Dorf. Und diese Spiele war es so, wir hatten unsere Wettkämpfe und dann wurde direkt der nächstmögliche Flug gebucht und wir wurden aus dem Land geschickt. Das heißt, diese ganze Verständigung mit anderen Nationen, anderen Sportlern und auch den Sportlern im eigenen Team, aus dem, ich sag jetzt einfach mal Feldhockey oder sowas, die waren ungefähr gleich mit uns fertig, das gab's halt dieses Jahr nicht. Und ich glaube, das war so der gravierende Unterschied. Und natürlich vor leeren Zuschauerrängen zu fahren und schon abreisen zu müssen, bevor die eigene Sportart durch ist. Also ich war schon in Deutschland, da ist der Einerfahrer noch sein Finale gefahren. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen schade und das hat's auch am Ende so ein bisschen kaputt gemacht. Aber es waren meine ersten Spiele, ich fand's super cool, man merkt diese olympische Luft irgendwie, es ist wirklich ein ganz anderes Gefühl vor Ort. Und die Japaner haben sich ihr Bestes gegeben, um das für jeden einzigartig zu machen. Und ich glaube, insofern kann ich sagen, dass das schon ziemlich coole Spiele waren.
Also es hat ganz schön was vom olympischen Gefühl ringsrum gefehlt, aber vom Wettkampfgefühl war es trotzdem ein großartiges, wie ich deinen Ausführungen entnehme.
Genau. Also das war wirklich vom Wettkampfgefühl war, glaube ich, man muss ja sagen, es sind relativ viele World Cups und sowas sind entweder ausgefallen. 2020 hatten wir nur eine Europameisterschaft, da hat sonst gar nichts stattgefunden. Die ganzen Sportler hatten halt einfach richtig Bock auf Wettkampf und das hat man, glaube ich, auch an den sportlichen Leistungen gemerkt. Nicht nur beim Rudern, wo wirklich zig Weltbestzeiten und olympische Bestzeiten gefahren wurden, sondern eben auch bei den Leichtathleten und sowas, wo ja unfassbar schnelle Zeiten gelaufen wurden. Ich glaube, sportlich waren das mit die besten Olympischen Spiele wahrscheinlich sogar, die es seit langer Zeit gab.
Also die Wettkämpfe hat Corona beeinflusst. Wie sieht's denn bei der Vorbereitung aus? Dadurch, dass ja nun Tokio eigentlich hätte 2020 stattfinden sollen und jetzt erst 2021 stattgefunden hat, wie hat Corona quasi dein Training beeinflusst?
Ja, erstmal hat's durch die Verschiebung das ja extrem beeinflusst. Also alle Trainer, alle Sportler denken in 4 Jahreszyklen und auf einmal kriegt man, ich glaube, 3 Monate oder sowas, vorher war das gesagt, hey, es ist nicht in 3 Monaten dein Saisonhöhepunkt, er ist in über einem Jahr. Und man muss ganz schnell reagieren, weil der Körper ist ja drauf getrimmt, zum Saisonhöhepunkt fit zu sein und normalerweise auch nach 4 Jahren perfekt fit zu sein. Und da war erstmal die Frage, wie geht's jetzt weiter? Wir wurden quasi in Heimtraining geschickt, haben erstmal 8 Wochen zu Hause verbracht und da trainiert. Es gab noch keine Sonderregelungen für Sportler, das heißt, wir durften nicht in die Olympiastützpunkte, wir durften nicht in die Vereine, wir haben ganz normal zu Hause gesessen, sind da Ergo gefahren, mein Verein hat mir Sachen fürs Krafttraining mitgebracht. Ich bin sehr, sehr viel Rennrad zu der Zeit gefahren und auch viel Joggen gewesen, um mich irgendwie fit zu halten. So, und dann gab es irgendwann die Ausnahmeregelung für Fußballer und kurz darauf gab es sie dann natürlich auch für die olympischen Sportarten. Und ab dem Zeitpunkt hatten wir wieder relativ viele Freiheiten zum Trainieren. Wir durften zusammen an die Stützpunkte zurück, wir durften in die Trainingslager fahren. Ich war in den letzten 1,5 Jahren in 7 oder 8 Ländern, glaube ich, und insgesamt 12 Trainingslagern unterwegs. Genau, immer natürlich alles unter extremen Vorsichtsmaßnahmen von Corona. Das war auch manchmal gar nicht viel schöner, weil dann kam man aus dem Trainingslager zurück, musste in die Quarantäne. Und damit man nicht alleine zu Hause trainiert, sind wir direkt vom Trainingslager wieder zusammen an den Stützpunkt und haben uns da zusammen in Quarantäne begeben, zu 10, um da weiter zusammen zu trainieren. Das heißt, wirklich viel zu Hause war man dadurch gar nicht mehr. Aber von der reinen Vorbereitung konnten wir, würde ich sagen, 90% wie gewohnt arbeiten.
Das ist ganz schön krass. Wie funktioniert das denn aber? Du bist ja trotzdem noch Psychologiestudent, hast jetzt auch deine Bachelorarbeit bestanden. Wie kann man den Sport, den Leistungssport, wenn du sagst, du bist auch so viel unterwegs gewesen, mit dem Studium übereinbringen? Und die JLU ist ja auch eine Partnerhochschule des Spitzensports. Inwieweit hat dich das vielleicht auch entlastet?
Ja, also man muss sagen, am Anfang hatte ich wirklich Probleme, das zu vereinen. Das sieht man auch an meinen Noten im 1. und 2. Semester. Das war nicht so außerordentlich gut, was ich da gemacht habe. Aber man gewöhnt sich daran, man kriegt es organisatorisch immer besser hin, man lernt auch für sich, wann man noch die Zeit und Energie hat, was für die Uni zu machen. Und ich habe gelernt, das lieber gleich am Morgen in den Pausen zwischen dem Training wegzuarbeiten, anstatt sich darauf zu verlassen, dass man abends noch irgendwie ansatzweise Energie hätte. Dann ist die JLU eben Partnerhochschule des deutschen Spitzensports, was mir eben auch sehr viel bringt. Ich bin nicht an diese Anwesenheitspflichten, bin ich nicht gebunden. Das heißt, wenn ich mal 2-mal mehr oder so bei einem Seminar fehle als erlaubt, ist das per se auch nicht schlimm. Ich muss aber ehrlich sagen, ich versuche es trotzdem immer zu vermeiden, weil es ist dann nicht geregelt, was gemacht werden muss, wenn man 2-mal mehr fehlt. Und bei manchen ist das ganz nett, die sagen, okay, ich schreibe eine kleine Hausarbeit oder schick mir dies, schick mir das. Und manche sagen dann pro Fehltermin 10 Seiten Hausarbeit. Und dann hat man direkt mal 20 Seiten Hausarbeit. Man fehlt ja nicht, weil man keine Lust hatte, sondern weil man unterwegs war. Und dann ist das eine extreme Arbeit auf einmal für so ein Seminar, wo alle anderen vielleicht nur drinnen sitzen und sich einen Vortrag von einem anderen anhören und ansonsten wird das nicht benotet. Ja, aber man groovt sich so ein. Ich durfte einmal meine eigene Klausur schreiben. Das war mir fast schon unangenehm, danach zu fragen, weil ich bei beiden Klausurterminen nicht konnte. Und auf einmal saß ich alleine mit der Professorin in einem Raum und hab eine dritte Version dieser Klausur geschrieben. Und das Problem ist ehrlicherweise nicht besonders gut und sie wusste natürlich dann auch ein Gesicht dazu. Und das war so der Zeitpunkt, wo ich dann endlich gemerkt hatte, wie muss ich studieren, wie muss ich das machen, und jetzt am Ende habe ich meine Bachelorarbeit mit 1,7 abgegeben und man lernt das so für sich und irgendwann kriegt man es dann zum Glück verbunden und ist natürlich froh, dass man das Studium noch neben dem Sport hat, weil mit Rudern alleine verdient man jetzt nicht genug, um für die Zukunft viel zurückzulegen.
Also gibst du nicht nur im Sport alles, sondern jetzt, wie du weißt, wie du studierst, auch im Studium alles. Respekt, dass du das alles unter einen Hut kriegst. Wie sind denn jetzt, wo du auch deine Bachelorarbeit oder deinen Bachelor bestanden hast, wie sind denn deine beruflichen und sportlichen Pläne für die Zukunft?
Jetzt kommt erstmal der Master direkt dran. Partnerhochschule des deutschen Spitzensports heißt eben auch, dass 1% der Studienplätze für Sportler freigehalten werden. Jetzt muss man auch ehrlich sagen, sind, glaube ich, nicht so viele Sportler in Gießen, die das Angebot in Psychologie wahrnehmen. Deswegen habe ich mich jetzt einfach mal auf diesen Platz beworben und habe meinen Masterstudienplatz jetzt bekommen. Ich habe vorgestern mal in meine E-Mails geguckt, vielleicht war es schon ein bisschen länger da, aber ich habe die Zusage für den Masterstudienplatz bekommen. Das heißt, ich werde jetzt einfach erstmal meinen Master machen. Ich bin in der psychologischen Diagnostik, fühle ich mich ganz wohl. Da habe ich auch meine Bachelorarbeit geschrieben. Das ist so in die Richtung Arbeits- und Organisationspsychologie, das heißt der Wirtschaftsbereich der Psychologie. Bei mir mit, würde ich sagen, Schwerpunkt Personalwesen, da habe ich auch immer meine Praktikas gemacht, hier bei der Sparkasse Gießen und sowas. Und ich denke, da wird es für mich auch in der Zukunft hingehen, wenn es dann irgendwann an die richtige Arbeit geht und nicht mehr nur noch das Rudern da ist. Und im Rudern selber haben wir jetzt bei Olympia leider nicht so abgeschnitten, wie ich mir das erhofft hatte. Das war eine ganze Vielzahl an Gründen und sicher auch ein bisschen irgendwo an mir mitgeschuldet. Und das heißt jetzt einfach, ich habe noch 3 Jahre bis 2024 in Paris. Da sind dann hoffentlich auch Zuschauer da, bestimmt auch Freunde und Familie, so nah wie das an Deutschland ist. Und da möchte ich auch nochmal voll angreifen und wenn es geht, dann da in die Medaillen fahren.
Du bleibst uns also in Gießen erhalten. Das finde ich super, denn du gibst auch Kurse beim AHS. Du hast als Übungsleiter einen Ruderkurs geleitet dieses Semester oder in den Semesterferien vielmehr. Und du trainierst ja auch bei der HASSIA die Jugend. Was bereitet dir denn besonders Freude am Übungsleiter-Dasein?
Ja, ich habe 2015 habe ich mal mein FSJ gemacht an der HASSIA im Sportverein, weil ich die Einschreibungsfrist ehrlicherweise verpasst hatte und bin da so ein bisschen darauf gestoßen, dass mir eben Kinder-Jugendarbeit und auch, wir hatten damals eine Studentengruppe an der HASSIA, sehr viel Spaß macht. Und dann habe ich irgendwann mal gesehen, dass der AHS eben auch Unikurse im Rudern gibt, allerdings am anderen Verein, an der GAG, und dass die meistens völlig überbucht waren und Leute eben abgewiesen werden mussten. Und dann bin ich zum AHS und habe gesagt, hey, die ihr abweist, schickt die doch einfach zu uns. Wir bieten auch einen Kurs an, ich übernehme den. Und so ist es eigentlich zu der Zusammenarbeit mit dem AHS gekommen. Und ich muss sagen, mir macht einfach die Arbeit mit Studenten, nicht nur, weil sie gleich alt sind wie ich, einfach super viel Spaß. Es ist immer super angenehm. Wir haben jetzt noch am Ende von dem Kurs haben wir noch zusammen gegrillt, saßen da, glaube ich, bis nachts um 3. Wir waren eigentlich um 20 Uhr, haben wir angefangen zu grillen. Und das macht einfach Spaß. Man vernetzt sich untereinander, man lernt ein bisschen rudern. Und mich persönlich freut es ja auch immer, wenn ich sehe, okay, der AHS bietet einen Kurs an und so viele wollen den belegen und können das gar nicht. Dann freut mich einfach, dass das Interesse am Rudersport so groß ist. Und dasselbe gilt für mich. Ich liebe Rudern. Und wenn ich sehe, dass Leute das lernen wollen, dann möchte ich auch, dass dafür ein Angebot da ist. Dann habe ich sofort gesagt, okay, dann biete ich auch einen Kurs an und versuche den Leuten das näher zu bringen und hoffe, dass sie so viel Spaß dran haben, dass sie danach natürlich auch im Verein das Vereinsrudern weitermachen.
Ich vermute mal, das liegt auch an deiner Persönlichkeit.
Das kann sein.
Dass du als Olympionike bei uns beim AHS ein Übungsleiter warst für den Ruderkurs. Lieber Marc, vielen Dank, dass du in unserem Podcast dabei warst. Das war unser AHS-Podcast und wir würden uns sehr über euer Feedback freuen. Schreibt uns also gerne eine E-Mail oder kontaktiert uns auf Social Media. Bleibt gesund und fit. Bis bald.